Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 11. Oktober 2024, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend sprechend, sprechend denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik, das ist soweit bekannt, denke ich. Ja, herzlich willkommen zur 10. Sendung in diesem Jahr, beziehungsweise eigentlich der Oktober-Sendung. Wir kommen jetzt ins letzte Viertel in diesem Jahr schon. Ja, so schnell geht das. Ja, ich komme ja gerade daher, dass ich denke, Mensch, letzte Woche warst du doch zuletzt bei Radio X. Nein, das waren vor 4 Wochen. So schnell geht die Zeit um. Ich komme noch darauf, warum. Ja, ich schaue aus dem Studiofenster. Der Oktober gibt sich, würde ich sagen, so von seiner fast nahezu besten Seite. Wir haben so leichte Herbststimmung, noch nicht Vollherbst. Als ich heute Morgen da über den Unicampus zum IG Farbenhaus ging, sah ich so die ersten Bäume, die so etwas gelbe, bräunlich, gelbbräunliche Streifen oder Färbungen aufwiesen. Dazu war es auch von der Temperatur aus durchaus frisch. Und dann war ich da kurz im IG Farbenhaus. Ich wollte mir in der Bibliothek etwas ausleihen und ging da durch die weitestgehend leeren Gänge. Das ist eigentlich fast immer so, dass da kaum Betrieb ist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber viele Türen standen offen und es duftete nach Kaffee. Und ich dachte mir, das sind die Mitarbeiter dort, ne? Die machen, das ist so die Morgenstimmung. Und es schien mir so, als wäre noch gar kein Vorlesungsbetrieb. Ja, kann auch durchaus sein, nicht? Das war nur in Österreich. Da musste ich mich am Anfang dran gewöhnen. Da fing das Wintersemester schlagartig am 1. Oktober an. So wie es auch schlagartig am 30. Juni aufgehört hatte. Und dazwischen lagen quasi 3 Monate komplette Stille. Da passierte gar nichts. Ne? Während das in Hamburg, hatte ich so den Eindruck, ja, ich weiß noch, nicht wahr, dass ich am 1. Oktober 1985 da in der Freien Kunstschule Punkt 10 aufschlug, zusammen mit meinem dann langjährigen Freund Jens. Wir beide so naiv, da stand irgendwas von Semester, irgendwie 1. Oktober, ne? Und wir haben da den Wolfgang Chenu noch irgendwie im Schlafanzug gewissermaßen rausgeklingelt. Der guckte uns da so ungläubig an. Was wollt ihr denn? Ja, wir wollen hier studieren, ne? Irgendwie, aber irgendwie hatten wir nicht mitbekommen, dass das Studium erst mit so einem Einführungstag oder so Mitte Oktober anfangen sollte und ähnlich. Spaß an der Uni, also so wie ich das noch, wenn ich das noch so erinnere, da fing auch das Semester so langsam gegen, man begann so vorsichtig, so Ende Oktober, Mitte bis Ende Oktober, dass da so die ersten Einführungsveranstaltungen und so, und dann, das war so Ende Oktober, dass man sich mal zu einem Seminar zusammenfand oder so, ob das heute immer noch der Fall ist oder wird so in diesem Bachelor-Master-Studium mit Credit Points wird es da auch gewissermaßen nach Stechuhr abgehandelt. Das hatte ja damals so was leicht Verschlafenes an sich. Das passte auch sehr gut dazu, fand ich irgendwie, wenn man irgendwie bei Philosophie eingeschrieben war, dass im Grunde das Studium gar nicht richtig irgendwie vorankam. Übrigens, die Tage sah ich auf Twitter so eine Studie, nachdem dem angeblich belegt wäre, dass also Studenten der Philosophie irgendwie so in so Fächern oder in Fähigkeiten, die man mit diesem Studium verbindet, ne? Was gibt so logisches Denken oder Schlussfolgern tatsächlich gut Abschnitten, ne? Also, was sollte man eigentlich anders denken, ne? Wobei die Autoren meinen, es wäre nicht drastisch. Ich muss gestehen, solche Studien, die ja meistens einen ganzen Haufen an Statistik mit sich bringen, die sind nicht einfach zu interpretieren. Und infolgedessen ist es nicht ganz klar, was mit nicht drastisch gemeint ist, nicht? Also da habe ich wieder den Eindruck, also es ist nicht drastisch, wenn man mehrere Jahre sich so einem Studium widmet, wo eigentlich es ums Logische und Denken und darum geht, Schlussfolgerungen zu ziehen und Texte zu verstehen. Also danach ist man also nicht wirklich anderen schwerst überlegen. Also klar, ich meine, es gibt natürlich irgendwie auch andere Fächer, was weiß ich, Soziologie oder Politologie, wo ja ähnliche Fähigkeiten verlangt werden, ne? Also vielleicht ist es diesbezüglich irgendwie dann eben doch nicht ganz so drastisch. Wobei drastisch, ja, da fällt mir wieder ein, aber das sollte ich beinahe, das sollte ich nochmal zurückstellen, aber da, ich sag's nur mal, ne, heute läuft die Frist aus, dass man zu diesem Reformvorhaben des öffentlichen rechtlichen Rundfunks Stellung beziehen kann. Finde ich eigentlich eine gute Sache, dass das nicht bloß nur die Bundesländer, ich meine, letztlich sagen die ja oder nein, die entscheiden darüber, aber immerhin, ich glaube, das Land Rheinland-Pfalz, der Beck, mein Namensvetter, der hat für die letzte einschneidende Reform gesorgt, die mir bis heute Bauchschmerzen verursacht, nämlich dafür, dass alles gewissermaßen irgendwie, dass man dadurch, dass man alles irgendwie empfangen kann, ne, auf allen möglichen Geräten, eben nicht nur auf dem klassischen Radio oder Fernsehen, sondern eben am Computer oder Handy oder Spielekonsole, dafür, dass irgendwie gibt's kein Entkommen mehr. Ne? Bis dahin, 2013, konnte man ja sagen, ich habe keinen Fernseher. Also irgendwie, ich kann das nicht empfangen, also zahle ich das nicht. Ne? Das gilt jetzt nicht mehr. Ne? Also nun ja, also wie gesagt, das Land Rheinland-Pfalz ist irgendwie dafür verantwortlich, für die Koordination dieser neuen Reform. Naja, also jedenfalls, man konnte das da sich zu äußern, fand ich gut. Heute kam auch schon im Radio, oder war es gestern, dass da schon 11.000 Eingänge eingegangen sind. Es ist tatsächlich so, es gibt so ein paar Dinge im Social Media, da kriegt man sofort irgendwie Gegenwind oder Antworten, wenn man was gegen Radfahrer sagt und wenn man was gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagt, dann hat man große Chancen, dass es Leute gibt, die einem quasi irgendwie Pfeffer oder Saures geben. Ne? Also ich habe aber auch dahin geschrieben und gesagt, die Reformen gehen schon in die richtige Richtung, aber sie sind nicht drastisch genug. Deswegen, wie gesagt. Ja, jetzt hat man sich so wie immer in dieser Sendung schon wieder etwas irgendwie verplappert. Wir waren ja eben noch beim Oktober und bei der Uni, dem IG Farbenhaus, der Stimmung dort. Deswegen, das hatte ich auch immer die ganze Zeit im Hinterkopf. Das ist ja durchaus erlaubt in dieser Sendung. Deswegen Oktober und wir haben heute den 11. Oktober. Das ist der Geburtstag meiner lieben Kollegin Sabine. Also Sabine, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das geht nach Mönchengladbach. Die Sabine hat früher sehr intensiv mitdiskutiert, hat sich da bei unserer Plattform oder Think Frankfurt eingebracht. Hat das ernst genommen, dass da so ein ja ein Angebot bestand, sich eben auch über die Grundlagen der bildenden Kunst auszutauschen und einzubringen, ähnlich wie bei dieser Rundfunkkommission, Rundfunkreform. Ne? Wir hatten ja im Grunde auch so ein Reformvorhaben, die bildende Kunst zu reformieren. Wir haben da auch die diverse, ja, sag ich mal, wir waren nicht immer einer Meinung und es gab Differenzen, aber nichtsdestotrotz, das Engagement zählt auch und das war, fand ich irgendwie beträchtlich. Die Sabine macht weiterhin eine Art Videocast oder Videopodcast, da würde ich ihr viel mehr Zuschauer oder Hörer wünschen, denn das ist ja tatsächlich eben hier um es, ich habe es ja schon in verschiedenen Sendungen erwähnt, ne? Also diese Art von neuen Formaten, die das Internet hervorgebracht hat, die werden irgendwie sehr fleißig von den Öffentlich-Rechtlichen bedient. Ne? Es ja geht kein Tag vorbei, dass nicht auf irgendeinen Podcast hingewiesen wird. Ne? Also da schrieb auch jemand irgendwie unter diesen Diskussionsbeiträgen, die Sendeminuten sind endlich. Ja, ne? Was macht man da? Da kommt einem das Internet zu Hilfe. Und man macht dann einfach irgendwie über die quasi die Minuten hinaus, macht man einen Podcast und kann dann noch mehr quasi Angebot, ne? Und darum geht's ja immer, um das Angebot, ne? Es geht nie um die Nachfrage, ne? Sonst würde sich, ne, wie das schon bei dieser Reform 2013, irgendwie, du kannst diesem Angebot nicht mehr entkommen, ne? Irgendwie kannst du nicht mehr, früher kannst du sagen, nee, irgendwie kann ich nicht, ne? Also zumindest dadurch, dass du gesagt hast, ich habe kein Empfangsgerät, ne? Also das war immerhin noch so ein Ausweg, ne? Jetzt ist es gewissermaßen, das Angebot ist da und du musst zahlen, ne? Wäre doch schön, wenn das hier bei Radio X auch so wäre, ne? Aber das ist dann wieder so eine Ausnahme, ne? Dass Radio X nur sehr indirekt über die Rundfunkgebühren mit einem recht irgendwie bescheidenen Betrag. Ne? Irgendwie da hörte ich eben auch in der vorhergehenden Sendung, wie jemand sagte, ach, wie toll dieses Radio X, ne? Diese vielen Ehrenamtlichen, ne? Irgendwie die dabei sind, ne? Toll, ne? Irgendwie die nichts kriegen, ne? So, also wie die Sendungsmacher, ne? Während halt die beim Rundfunk, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo da die Honorare oder so, ne? Da gibt's ja auch ganz subtile Unterschiede, ne? Also da ist nicht jeder gleichgestellt, ne? Aber es gibt natürlich dort auch feste Stellen, irgendwie bei den Redakteuren, ne? Wenn man jetzt so morgens den Deutschlandfunk, ne? Den Christoph Heinemann oder den Moritz Küpper oder Sandra Schulz oder so weiter und so, ne? Ich nehme mal an, die werden bezahlt und ich würde mal sagen, das fängt so bei Pi mal Daumen A13 an, ne? So im öffentlichen Dienst, würde ich sagen, so ein Redakteur. Ne? Und das sind ja Summen, da könnte man hier irgendwie das ganze Radio fast mit Gold auskleiden, ne? Das, wenn man das sich anguckt. Und trotzdem ist wiederum der Deutschlandfunk ist innerhalb dieser gesamten Sender, diesem Öffentlich-Rechtlichen, ist ein Klacks. Ne? Das sind, glaube ich, nur 180 Millionen. Und wenn man nur den Deutschlandfunk bezahlen würde, dann wären das 50 Cent im Monat. Ne? Das würde ich sofort machen. Ne? Also wenn man das so und den Rest von diesem ganzen Fernsehkram, das ist das Teure dabei. Ne? Diese Fernseh, ne? das können sie irgendwie meinetwegen irgendwie auf den Müll hauen. Ne? Habe ich Ihnen ja auch geschrieben, drastisch. Ne? Nach meiner Ansicht bräuchte es gerade mal zwei. Also das fände ich auch sehr generös. Einen Kanal, einen Fernsehkanal, wo man so eben Nachrichten und Informationen und Kommentare und einen für Unterhaltung so aller Art. Das wäre nach meiner Ansicht wirklich irgendwie, mehr braucht es wirklich nicht. Und ebenso für fürs Radio. Zwei Radio, zwei Fernsehkanäle und dann ist gut, ne? Und der Rest, den gibt's ja, ne? Denn alles andere kann man sich im Internet holen, ne? Und man kann dann eben sagen, okay, das ist kein gutes Angebot, tschüss, ne? Also das, es gibt viel Müll, irgendwie ist klar. Es gibt jede Menge Schrott im Internet, aber es gibt halt auch gute Beiträge und man könnte dann noch vielleicht so eine Agentur bezahlen, die eben auf gute Beiträge im Internet hinweist. Das würde dann auch andere ermutigen, denn so ein Hinweis, der würde ja gewissermaßen mehr Rezipienten, mehr Hörer, Zuschauer bringen und ja, könnte man so machen, ne? Jedenfalls. Ja, aber stattdessen hat man dann so wie die Sabine mit ihrem Videocast, dann gucke ich immer mal drauf, was sie so macht und dann sieht man da so 2 oder 3 Klicks, ne? Das ist ja vollkommen gaga, das ist vollkommen gaga, ne? Das ist, so ungefähr. Jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken zwischendurch, kurze Pause. Da sind wir wieder, ja. Also, ich sprach ja eingangs davon, dass mir das irgendwie die Zeit seit der letzten Sendung, mir kommt es eigentlich fast vor wie gestern, ne? Also wäre ich gerade gestern im Radio gewesen. Was stimmt, liegen 4 Wochen dazwischen. Ne? Das hängt natürlich damit zusammen, wer sich vielleicht an die letzte Sendung erinnert, da habe ich es bestimmt angesprochen. Ich war ja jetzt gerade 2 Wochen in Paris, bin am Dienstagabend zurückgekommen und dachte jetzt heute schon wieder, jetzt bist du schon wieder 3 Tage in Frankfurt, ne? Es ist, wo ich mir denke, was machst du denn da eigentlich, ne? Also es war ja so, dass ich ja schon in der letzten Sendung oder darüber gesprochen hatte, ne? Dass ich kaum war ich aus Schweden zurück, was ja jetzt auch schon wieder eine gute Weile her ist und mich daran erinnert, dass ich ja auch noch Filme habe, die ich entwickeln müsste. Jetzt sind ja auch die Temperaturen entsprechend. Kurz nachdem ich aus Schweden zurückkam, war es ja noch recht warm und das gutiert der Filmentwickler nicht. Der braucht so seine 20 Grad und da ist das, denke ich, jetzt ziemlich gut, diese 20 Grad über den ganzen Bereich der Entwicklung zu haben. Da könnte ich morgen mal anfangen und noch ein paar Filme aus Schweden entwickeln. Wenngleich, ich überlege, habe ich schon einige, denke ich, entwickelt und auch gescannt, aber es gibt noch ein paar, die ich tun sollte. Ja, als ich aus Schweden zurückging, hatte ich gedacht, ich war ja auch schon das Gefühl so, da fällt mir die Decke auf den Kopf in Frankfurt und da habe ich ja mir ganz schnell gedacht, hey, eigentlich wolltest du ja nur kurz mal im November nach Paris, sozusagen als Abstecher oder als auf der Rückfahrt von London. Aber dachte ich, hey, warum nicht, ne? Und da habe ich ja ganz schnell mich umgeguckt im Internet und hatte dann eine Wohnung für 2 Wochen gefunden, wäre liebend gerne da in meine alte, bei Jaurès, sind ja nur 2 oder 3 Stationen vom Gare de l'Est, ne? Aber die war einfach, die war zu teuer. Da wäre ich irgendwie ein bisschen in schlechtes Fahrwasser gekommen, auch wenn manche meinen, dass ich das alles so aus dem Ärmel schüttle. Das sind einfach auch Kosten. Ne? Da muss ich einfach auch gucken, wie sich das einfach finanzieren lässt. Und da waren 14 Tage in dieser Wohnung da, die irgendwie bei Jaurès war einfach zu viel. Wobei ich einfach dann, als ich jetzt da, jetzt habe ich eine andere in Saint-Ouen gehabt. Saint-Ouen, das liegt schon außerhalb des Gürtels, der Peripherik. Wenn man so sich einen Uhrzeiger vorstellt, dann so etwa auf 11:30 Uhr nach Norden, eine halbe Strecke nach Saint-Denis. Also ich muss sagen, als ich da ankam, so die ersten 2 Tage, es hat auch noch ganz blöd geregnet. Also das war so 2 Tage, hat es wirklich aus Eimern gekippt. Also das, und ich hatte noch gedacht irgendwie, ja, du, irgendwie ich habe ich nehme jetzt nicht so einen großen Schirm mit, weil den muss man immer mit noch extra rumschleppen, und hatte eigentlich keinen mittelgroßen, den man im Koffer hätte verstauen können, und dachte mir, ja, den kaufst du ja in Paris, ne? Aber so ist es dann. Nicht nur hat es dann eben aus Eimern geschüttet, sondern das war gar nicht so einfach, irgendwie da mal gerade den richtigen Schirm zu finden. Also bin ich da 2 Tage ein bisschen rumgeirrt, eben im Regen. Es war unschön und drückte auf die Stimmung. Und ich hatte so anfangs eben diese Saint-Ouen. Das ist eine eigenständige Gemeinde, beziehungsweise es ist eben nicht mehr Paris, sondern das gehört dann, glaube ich, zu so einem Departement. Ich meine dann Saint-Denis oder sowas ist dann so ein Departement. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das hatte am Anfang was Deprimierendes. Also auch die Straße, in der die Wohnung lag. Die Wohnung sehr schön, irgendwie gemütlich, also war angenehm. Nicht so eine Art von irgendwie so Ferienwohnungsstil mit IKEA-Möbeln. Aber draußen vor der Tür war es schon, sag ich mal, ein bisschen bedenklich. Also so die ersten 2 Tage hatte ich auch so das Gefühl, ist es sicher hier die Gegend? Also es wirkte schon so ein bisschen eben abgerockt. Ne? Also ich habe dann zuerst so nach paar Tagen gemerkt, dass man da echt viel entdecken kann, also besonders architektonisch. Also das war ein sehr großer Mix aus so Wohnen und Gewerbe und dazwischen sehr viel auch so moderne Architektur, die da reingesetzt war, also sei es so an Privatwohnungen, irgendwie aber auch an so kommunalen Einrichtungen, Schule oder was, so ein Gemeindezentrum hinter der größeren U-Bahn-Station, Mairie de Saint-Ouen, also die Bürgermeisteramt, da war es ein riesiges, so ein Gebiet, so Neubau, so ähnlich wie man es schon heute so in Offenbach am Hafen oder hier am Westhafen oder früher hier Schlachthofgelände, also sag ich mal so diese Einheitsklötzchenarchitektur, so à la Hafen City, dazwischen so eine riesige Industriehalle, die da stand, wo sie so innen so quasi so eine Binnenarchitektur reingesetzt haben, so in so verschiedene Marktstände, Restaurants, so eine kleine Bühne, also recht geschickt. Ich habe daraufhin auch dann mehrere Objekte dieser Art in Paris mir angeschaut. Das Stichwort insgesamt für diese Art von Stadtentwicklung habe ich dann gelernt, das sind die frisch industrielles Brachland. Also viele dieser Einrichtungen, das war früher Industrie, was nicht mehr benötigt wird. Größeres Gelände weiter südlich an der Porte de Clichy. Riesiges Areal war früher Güterbahnhof, also so wie hier auch, ne, dieses Europaviertel, das ist ja eben auch hier bei uns in Frankfurt Europaviertel, das war ja auch hier der Güterbahnhof, ne. Ist es kurios, dass ich da fast ich habe ja da lange Zeit, als ich mein Atelier 93 in der Hohenstaufenstraße bezogen hatte, da gab's ja noch den Güterbahnhof, ne. Das ist irgendwann, ist das wohl so 98, 99 herum ist das weggekommen. Ne? Also da gab es ja noch so Clubs, also dieser Nordisk-Club, den gab es ja da 96, 97. Das war ja eben dieser Name, leitete sich ja auch aus dieser Das war irgend so ein Fischimporteur, ne, der da per Eisenbahn wahrscheinlich Nordisk, wahrscheinlich aus skandinavischen Ländern da Fisch importiert hat. Gab's ja auch noch diese Galerie G oder sowas, ne, die irgendwie, das war so ein Couple, so ein Pärchen irgendwie, wo sie so eine Tröte war, ne, irgendwie überall immer bla 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 bla. Das war so eine Dauerquasslerin irgendwie, wo ich glaube, die haben später nochmal in irgendwo diese Tanke, wo ich nie war, auf dem Isenburger Schneise oder sowas, haben die da so, da ist, ich weiß gar nicht, warum ich da, ja, weil ich kein Auto hatte und dann nicht nachts mit dem Fahrrad rausfahren wollte. Das war da irgendwie, das war auch eine ganze Weile, also mindestens ein Jahr war da diese Tanke da irgendwie, naja, aber da waren, und es gab da hier und da, glaube ich, auch so mal nicht zu oft, würde ich sagen, weil das Gelände, ich meine, das war ja noch irgendwie in Betrieb, würde ich meinen, ne? Aber dass ich da nie Fotos gemacht habe. Ne? Als es weg war, habe ich dann auch nicht sehr umfangreich da von dieser Brache, was jetzt alles da, diese Europaallee irgendwie bebaut ist mit dieser internationalen Klötzchenarchitektur. Also das habe ich ja da dann hin und wieder mal fotografiert. Ne? Aber solche Areale irgendwie, da gab es sie auch in Frankreich. Also zuerst hat man die Industrie, das habe ich da, dieses Projekt Saint-Quatre 104, das liegt kurios, das habe ich auch jetzt erst entdeckt, hätte ich mal, als ich da die letzten beiden Male eben in meiner Wohnung da in Rorès hatte, hätte ich gerade mal rüberlaufen können. Das war, da hat in der quasi der Umgestaltung von Paris durch den Baron Haussmann, der hat die Industrie, die es ja viel gab, ich hatte übrigens auch dann, das hat auch geklappt, so eine kleine persönliche Stadtführung gemacht. Meine Schwester hat mir noch so auf die letzten Drücker, hast du mal gedacht an solche Greeters, das gibt's in allen möglichen größeren Städten, vielleicht auch in Frankfurt, so Menschen, die dir irgendwie einfach ihr persönliches Umfeld zeigen, ne, so im Grunde natürlich auch eine Stadtführung. Bei mir war es auch, das war so eine ältere Dame, Kunsthistorikerin, die mit mir im Stechschritt irgendwie durch das Batignolles beziehungsweise Monceau-Viertel da eilte und irgendwie, können Sie mir folgen? Hat sie so in einem Fort so, und hier sehen Sie und da sehen Sie und übrigens, naja, also die hat mich darauf hingewiesen, dass Paris vor Haussmann bestand aus nur 12 Arrondissements, die sich auch in einem kleineren Radius aufhielten, und zwar durch die Linie 2 und 6. Da wurde mir es klar, die stoßen bei Étoile, also an da, wo der Triumphbogen, Arc de Triomphe ist, da endet im Westen die Linie 2 und es beginnt die Linie 6, die dann im Süden gegen den Uhrzeigersinn fährt bis Nation und da übernimmt dann die Linie 2 und geht dann im Norden vom Osten in den Norden, in den Westen dann wieder Étoile, und das waren 12 Arrondissement, und nach Haussmann kamen 8 weitere hinzu, die dann den heutigen Gürtel ausfüllen, also die Peripherie. Und wahrscheinlich in diesen 8 neuen hat sich damals Industrie angesammelt, und die hat dann Haussmann irgendwie weiter rausgeschoben in den 19. und noch weiter hinaus, und daraus als dann zum Beispiel sind dann viele Objekte, also alte Industrie und auch dieses Objekt Saint Quatre 104, das geht auf eine Hausnummer der betreffenden Straße zurück, das war das allgemeine Begräbnisinstitut oder Begräbnisanstalt, ist auch kurios, als Frankreich 1905 die Trennung von Kirche und Staat vollzog und die bis heute geltende Laizität, also einführte, da ging man dahin, wollte man allen Menschen ein ordentliches Begräbnis geben. Das war vorher Sache der Kirche und deswegen hatte man ein zentrales Begräbnisinstitut, eine riesige quasi Sargfabrik dort im 19. Arrondissement errichtet, wo eben zentral eben alles abgewickelt wurde. Herstellung der Särge, Grabschmuck und eben auch die ganze Staffage von Leuten eben, die diese quasi den letzten Weg organisierten. Ja, 16 Uhr und 31 Minuten am Freitag, den 11. Oktober 2024. Ihr hört das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Ja, also wie gesagt, wo war ich eben diese Sanduen, ich hatte eine Zeit gebraucht, um mich eben in diese Vorstadt oder so. Es hat mich so ein wenig an Hackney oder das East End erinnert. Also eben keine durchgehende Wohnbebauung mehr, so wie man es halt in den innerstädtischen Gebieten, die ja, sag ich mal, weitestgehend von Wohnbebauung plus eben dann an manchen so in den, sag ich mal, gerade in der Ecke so Champs-Élysées und so Achterbezirk, dann Büros, ne? Also das war eben da in Saint-Ouen sehr, sehr unterschiedlich eben da. Nicht mehr so ein, würde man eben sagen, so Mischgewerbe oder Gewerbemischgebiet oder sowas, ne? Also gerade ein bisschen von mir, es waren so knapp einen Kilometer, würde ich sagen, war die U-Bahn-Station auf der Linie 13 Garibaldi. Also da war sehr viel mehr los. Also da rund um meine Wohnung war wenig, also gar kein Lokal, kein auf der Ecke. Den nächsten Straßenecke gab's einen Bäcker und dann so ein Bar Tabak, aber das und dann so ein paar kleinere Lebensmittelläden, aber so eine größere Infrastruktur oder so, dass man das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen belebt. Das gab's erst da bei Garibaldi. Da war auch so ein Monoprix, da bin ich immer einkaufen gegangen, den habe ich auch gemocht. Kurioserweise, ansonsten sehr oft in den Läden irgendwie, dass es da Schlange an der Kasse gibt, ne, weil die nicht das, also ich war irgendwie das erste oder zweite Mal in Paris, war ich irgendwie regelrecht erstaunt, ne, also wie viel Zeit die sich da an der Kasse lassen, beziehungsweise als ich dann wieder in Frankfurt war, zurück hier beim Aldi oder selbst bei Edeka oder Rewe, was die für ein Tempo anlegen, um die Kunden abzuholen. Zu fertig. Man hat das Gefühl, so in Frankreich, die an der Kasse, wir haben Zeit, ne? Wir sind, wie man so schön sagt, wir sind auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Ne? Also, weil da irgendwie entsprechend waren auch ansonsten oftmals die Schlangen da, ne? Aber diesem, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass die Leute sehr rege diese Self-Service-Kassen da benutzt haben, die ich irgendwie überhaupt nicht abkann. Also da, ich bin da meistens da bei diesem Monoprix an die Kasse und kam nachts, da war noch gerade mal einer vor mir oder so. Ja, also wenn ich auch noch mal so in den größeren Kontext, ne, ich muss sagen, das war jetzt auch mal ein bisschen, ne, 2 Wochen Paris, also da bin ich schon etwas mehr eingetaucht, wenngleich ich, sag ich mal, so mit dem Gefühl, ja, das ist jetzt so ein bisschen mehr Alltag, das war doch nicht der Fall. Also es war doch wie so ein verlängertes Paris. Das kam einfach auch daher, dass ich mir einfach Dinge vorgenommen habe. Ich hatte einfach jeden Tag Programm, auch wenn ich das so, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen gestreckt habe. Aber es war trotzdem so, dass ich einfach Dinge abgearbeitet habe, wenn man so es will. Also besonders hinsichtlich der Fotografie, aber auch anderen. Also ich habe fast alles, ich habe mir vorher so eine Liste gemacht, ich habe fast alles hinbekommen oder sage ich mal, bin also so auf einem guten Weg, aber das war irgendwie so, das war nicht so das Gefühl, na ja, so wie hier in Frankfurt, wo ich das Gefühl habe, so als ich neulich in Hamburg war und mich irgendwie Detlef fragte, was machst denn so den ganzen Tag? Ne? Und ich so ein bisschen fast so beschämt sagte, naja, Zeit rumbringen. Ne? Also hier ist es so in Frankfurt, dass ich so oft das Gefühl habe, ich versuche so die Zeit zu strecken. Ne? So einfach so Dinge, die man vielleicht normalerweise in 20 Minuten erledigen könnte, irgendwie, da lasse ich mir irgendwie eine Stunde für Zeit oder sowas, ne? Um so den Tag rumzubringen. Also das war jetzt in Paris eher nicht der Fall. Dann hatte ich so das Gefühl, ja, es ist schon ausgefüllt, was natürlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass man erstmal natürlich viel Zeit damit verbringt, unterwegs zu sein. Also gerade diese Linie 13, also die war nicht nur langsam, die war auch sehr voll. Also morgens oder am späteren Vormittag in die Stadt, das ging immer ganz gut, aber schon zurück, also schon nach 3 war die Linie so voll, also dass ich meistens mehrere Züge ausließ, weil ich da einfach mich nicht noch da reinquetschen wollte, ne? Also das, und da gab's halt wenig Altern, es gab noch die 14, aber die fuhr anders und zudem war auch noch die 13, die liegt so ein bisschen schon im Westen von und hat weniger Kreuzungspunkte, während so die Linien, die in der Mitte liegen, die 5 oder die 6 oder die 8, da kann man manchmal einfach auch eine andere Linie nehmen und kommt dann doch ans Ziel, aber für diese 13 gab es eigentlich keine richtige Alternative. Also insofern war ich auch immer ein bisschen da, der ausgeliefert und habe da auch Zeit verschwendet. Ne? Und wie ich auch anfangs dachte, naja, also so mein Stil oder meine Sache ist ja immer die, ich gucke mir eins irgendwie mal an und dann komme ich wieder und vertiefe das. Also das hat nicht in jeder Hinsicht funktioniert. Am ehesten war das doch irgendwie bei so Ecken, die zentraler waren. Also ich war zum Beispiel mehrmals in Montparnasse, mehrmals ein oder zweimal natürlich auch in der Innenstadt, klar, also da, also Boulevard, Sebastopol, da hängt man einfach mehr kommt man schneller mal vorbei als eben entlegenere Ecken, ne? Also das war also trotzdem, ja, wie gesagt, also bei manchen Dingen, ne, also ich hatte mir ja zum Beispiel so als Projekt, ne, habe irgendwie nichts, war ich jetzt in irgendwo in einer, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt eine Einrichtung? Ich hatte mir noch bei meinem Kollegen Augst, der hat so einen Plan für so alternative Musikorte, Veranstaltungsorte. Da hatte ich sogar, als ich da so rumstrieg in Saint-Ouen, also es ist ja so mein Ding ist so, wenn ich irgendwie irgendwo hingehe, also zum Beispiel zur U-Bahn, ich gehe nie den gleichen Weg, sondern ich gehe immer mal irgendwie links rum, rechts rum und dadurch entdecke ich furchtbar, also ganz viel. Ne? Also da hatte ich gleich auch an den einen der ersten Tage da so ein Veranstaltungs- oder Kulturzentrum entdeckt. Ne? Man sieht sofort so, da habe ich vielleicht auch schon den Blick dafür. Ich guckte in so eine Seitenstraße und da sah ich so ein Gebäude und da dachte ich, das sieht irgendwie seltsam aus, das musst du dir angucken. Ne? Und tatsächlich war das so ein Kulturzentrum. Davon gab es eine ganze Reihe da in Sanduen. Ne? Ich gehe mal vielleicht davon aus, dass dort die Mieten nicht ganz so hoch sind wie sonst in Paris. Hätte mich schon interessiert, was die Dame da für ihre Wohnung da irgendwie bezahlt hat. Das war so ein Haus um die Jahrhundertwende, würde ich sagen, so Altbau, also jetzt nicht sonderlich aufgebrezelt irgendwie, auch wieder im Hinterhaus. Ne? Ich habe noch nie im Vorderhaus gewohnt, wahrscheinlich kostet das gleich mehr. Ne? Es gab aber immerhin einen Aufzug. Aber ich würde mal schätzen, weniger als 2000 Euro im Monat kann das nicht gewesen sein. Ne? Und wahrscheinlich deswegen hat die dann eben auch untervermietet. Ne? Ich nehme an, die hat dann in der Zeit bei ihrem Freund gewohnt. Ne? Es war mir fast ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ich dachte, Mensch, irgendwie jetzt du verdrängst die, ne? Irgendwie die muss, aber auf der anderen Seite kann man sich auch sagen, naja, das ist auch ihre Entscheidung, ne? Sowas zu, wie sie das macht, ne? Also ob sie jetzt sagt, ja, so kann sich irgendwie, ob ich jetzt weiter rausziehe oder könnt ihr auch mit ihrem Freund zusammenziehen, ne? Irgendwie irgendjemand hatte mal ausgerechnet, dass in Hamburg auf einen Schlag 40.000 Wohnungen frei würden, wenn alle Pärchen, die getrennt leben, also jedes Teil des Pärchens die eigene Wohnung hat. Ne? Also früher war das ja sogar so, ist ja genau umgekehrt, dass ja Menschen haben ja geheiratet, um überhaupt eine eigene Wohnung haben zu können. Ne? In den 50er und bis 60er Jahren, also glaube ich bis so in die Zeit der Studentenrevolution, war es auch in Deutschland sehr schwer bis unmöglich, als alleinstehende Person eine eigene Wohnung zu haben. Ne? Also in der DDR war das, glaube ich, bis zuletzt, also als alleinstehender hattest du eigentlich nur Recht auf ein Zimmer. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das, muss dann gerade noch mal einen Schluck Wasser trinken. Na, also dass man eben auch, dass man als Alleinstehender eine eigene Wohnung ist auch heutzutage eine Selbstverständlichkeit, ne? Aber gleichzeitig ist es natürlich auch im angespannten Wohnungsmarkt, könnte man auch sagen, ja, also muss das denn sein, ne? Also, könnte auch zusammenziehen und anderen Platz machen, ne? Naja, also wie gesagt, wo war ich jetzt bei Sanduen und ich hatte dieses Veranstaltung, ich habe dann auch gleich in Olivers Veranstaltungskalender, habe ich dann da auch dieses Zentrum, wie hieß denn das, irgendwie Main d'Ouvrage, irgendwie heißt das so wie Werkhände, werkende Hände. Aber ich muss gestehen, ich war dann da gar nicht, ne? Also weil es einfach, mein Ding war so rumlaufen und dann war ich irgendwie am Nachmittag, wenn ich 4-5 Stunden so durch Paris gelaufen bin, dann war ich einfach so fertig. Da habe ich dann abends keine Lust mehr gehabt, noch auszugehen. Da habe ich mich da in meiner Wohnung da aufs Sofa gehauen und irgendwie den Abend ausklingen lassen, ne? Also und es war auch gar nicht, muss ich sagen, mein Programm. Ne? Also weder eben Kunst noch weniger eben Musik. Ne? Das ist gar nicht mehr meine Welt. Ne? Also ne, es war ja, ich glaube, ich hatte es auch schon in der letzten Sendung, wie mir ne, so diese frisch industrielle Brachen, dann weiße Lieferwagen und die Sterbeorte bekannter Schriftsteller und Einkaufszentren. Also ich habe so einiges abgearbeitet. Bei den Einkaufszentren da habe ich jetzt meine Liste nicht ganzlich abgearbeitet. Habe mich vor allen Dingen auf die Sterbeorte konzentriert. Die habe ich, glaube ich, alle alle zumindest, wobei es einige gab, die unvorteilhaft waren. Also zum Beispiel irgendwie das der letzte Wohnsitz von Walter Benjamin. Verstorben ist er ja nicht in Paris, sondern da irgendwo in den Pyrenäen. Aber es gab eben den letzten Wohnort im 15. Bezirk. Auf dem Weg dahin habe ich den falschen Bus genommen und bin da irgendwie in ganzen 2-3 Stationen in die falsche Richtung gefahren, was immer daher kam, dass ich Schwierigkeiten hatte, diesen Handyplan. Ich frage mich immer, wie haben sich Leute früher orientiert? Klar, es gab so Papierstadtpläne, ne? Aber bei dem Plan oben und unten und links und rechts habe ich mehrere Male verwechselt und genau, ich bin da aus der U-Bahn raus und da sah ich die Bushaltestelle in den Bus und bin dann irgendwie in der, gedacht ich, 2-3 Stationen und dann brauche ich nur da aussteigen, dann stehe ich praktisch schon bei Walter Benjamin vor der Haustüre. Aber als ich da ausstieg, merkte ich und ich dann oft guckte, hey, das ist was ganz anderes, ne? Und dann musste ich Bus zurück irgendwie und dann, das hat mich mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht noch mehr. Und dann, als ich dann auf das vor dem Haus von Walter Benjamin stand, musste erstmal, ist es das? Die Nummer 10, Rue Dombal, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Rue Dombal, wahrscheinlich doch, das S ist wahrscheinlich stumm. Gerade in dem Moment kam so ein Straßenreinigungsauto vorbei und hat den ganzen Bürgersteig und die Straße nass gespritzt. Ne? Das kann ich ja überhaupt nicht brauchen. Ne? Dass diese nasse Straßen erzeugen so einen unangenehmen Eindruck von Dramatik. Ne? Es gibt Heerscharen von Fotografen, die das cool finden, besonders so in der Dämmerung und wenn das so die Lichter dann irgendwie sieht immer so wunderbar romantisch aus, ne? Ich kann das überhaupt nicht ab. Die Straße muss möglichst trocken sein, irgendwie muss, damit sie möglichst auch grau und fahl wirkt, ne? Ja, jedenfalls irgendwie war nichts irgendwie. Ich habe dann natürlich ein Foto gemacht, damit ich quasi da irgendwie ein Und dann bin ich am nächsten Tag, hat's geregnet. Zudem stand da so ein Typ und hat telefoniert, ne? Also es ist übrigens bei dieser ganzen Fotografiererei, was es für Leute gibt, die das irgendwo rumhängen, irgendwie, ne? Vor, ne? Also nicht nur, dass irgendwie Autos da, irgendwie der besagte weiße Lieferwagen von Hilla Becher, sondern Leute stehen da vor dem Haus und glotzen auf ihr Handy oder die rauchen oder, wie gesagt, der Typ da am Sonntag, die hat telefoniert, ne? Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, und dann am ersten Tag, da hing da auch noch so ein Hausmeister ähnlicher Typ rum irgendwie und das sind auch so Leute irgendwie, die einem schlechte Stimmung machen können. Ne? Also insgesamt habe ich bemerkt, irgendwie, also mit dem Handy fotografieren ist meistens gar kein Problem. Also das machen alle. In dem Moment, wo ich aber eine größere Kamera gezückt habe, fingen an, die Leute nervös zu werden. Also es ist 2-3 Mal sind Leute hinter mir hergelaufen und haben irgendwie, die haben geschrien und einer hat mich mal, der irgendwie war zwar insgesamt freundlich irgendwie, aber trotzdem, man hat gemerkt, die Leute irgendwie werden nervös, ne, wenn man irgendwie so eine Kamera, habe ich mir eine größere, eine Spiegelreflexkamera gekauft, weil ich eben diese Sterbeorte der Schriftsteller in bestmöglicher Qualität und Auflösung. Also insgesamt, ich glaube, ich kaufe ich mir jetzt das neue iPhone, weil das auch dann bei der Ultraweitwinkelkamera dann die volle Auflösung hat. So, und das ist wirklich der große Vorteil mit dem Handy. Da nimmt es das keiner nimmt es mehr wahr. Ne, da, also wenn man jetzt nicht gleich so auf Leute zugeht oder so, aber ich bin nie wegen dem Handy angesprochen worden. Ne? Also und die sag ich mal die Qualität irgendwie das gleicht sich immer mehr an. Ne? Das ist nur noch ein Hauch eines Unterschieds. Ne? Dazwischen diesen, zu einer amtlichen Vollformatkamera. Klar, es gibt noch mal so Ecken, ne? Aber ich meine, ich habe mir jetzt so eine Sony A7, die ist knapp fast 10 Jahre alt, ne, wobei ich jetzt, wenn ich jetzt hier nochmal den Oktober, ne, wo irgendwie da, als ich die Sabine erwähnte, kam mir nun eher in Erinnerung, dass eben auch diese Zeit, das ist aber jetzt eine Woche später, an dem, dass im Oktober 2015 die Krankheit meiner Mutter offenbar wurde und ich damals da, als meine Schwester mir schrieb, irgendwie Mutter gestürzt, sie ist im Krankenhaus, fahr da runter von Hamburg aus. Und ich da meine Mutter irgendwie da im Krankenhaus besuchte und eben an dem Sonntag, nachdem meine Schwester auch nachgekommen war, das war der Geburtstag von Sabine an diesem Sonntag, der 11. Oktober 2015. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt auch schon 9 Jahre, dass meine Mutter dement ist. Unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? 9 Jahre schon, ne? Also, ja, aber wie gesagt, die Kamera, die ich mir da irgendwie gekauft habe, die ist von 2015 und da gibt's gibt's so ein Ranking, der irgendwie, ich weiß das, Dexomark oder so ähnlich, der habe ich mal geguckt, es gibt ja mittlerweile Nachfolgemodelle, also, aber die ist immer noch auch bei der Qualität der Fotosensoren auf Platz 13 und da sage ich mir, hey, also das ist jetzt nicht das Allerschlechteste, wobei da die ganz oben sind, das sind dann nochmal Mittelformat, also Hasselblatt, ne, die dann auch preislich in einem ganz anderen Feld spielen, ne, aber ich sag mal, wenn ich mir vielleicht nach Weihnachten denke, ich werden die Preise für das neue iPhone fallen und dann kaufe ich mir das, also weil das ist du schleppst auch nicht so ein, ich meine, das ist ein ganz schöner Klops, den ich da mit mir rumgeschleppt habe, ne, der hat auch noch in meinem Koffer einiges an Platz, also so viel Gerät hatte ich selten mit in Paris, also das war schon, würde ich sagen, mehr oder weniger grenzwertig, was ich da mitgeschleppt habe. Aber ich glaube, also mir sind einige ganz gute Fotos gelungen und es wird so sein, ich bin ja noch mal in knapp 4 Wochen in Paris. Vielleicht gelingt mir da auch noch mal ein besseres Foto von dem letzten Wohnsitz da von Walter Benjamin. Ich hatte noch am drei Tage hatte ich, ne, am dritten Tag, da war auch noch vom Regen die Straße feucht, ne, mal gucken, ne, also es ist unglaublich, was dreimal, viermal, ne. Ja, also ich sehe hier 16 Uhr und 53 Minuten Zeit, so ein bisschen auszufaden, denn nach mir kommen jetzt wieder Menschen, die eine Sendung machen, das ist ja auch gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, also natürlich zu Paris und natürlich, wollte ja jetzt auch noch so ein bisschen über die ganze, sag ich mal, Thematik, ne, des Exils und dessen, was jetzt vielleicht, wie es für mich mit Paris weitergehen könnte, ne, so, ob ich dann jetzt, der nächste Schritt wäre ja tatsächlich der, ob ich jetzt für einen längeren Zeitraum eine Wohnung anmiete. Meine 2 Wochen waren schon ein ganzes Stück, aber das sind ja, wie ich sagte, so Alltag war das jetzt nicht. Ne? Wäre ja vielleicht Alltag, war es nicht, ne? Oder so. Ne? Ja, also wie gesagt, das war das Seminar für heute, den 11. Oktober 2024 das nächste Seminar. Da ist in knapp 4 Wochen, dann schon im November, 8. November. Ja, dann werde ich vielleicht auch wieder aus Paris bzw. London berichten und ja, wie gesagt, momentan mit Mitschnitten ist ein bisschen lau. Irgendwie, ihr könnt es auf Radio X in knapp 2 Wochen hören. Da gibt's nochmal eine Wiederholung. Ja, wie gesagt, ansonsten hören wir uns in 4 Wochen wieder. Ich sage für heute Freitag, den 11. Oktober 2024. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
War Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.